Halleluja. Wir beten Gott an. Lass uns ihn anbeten. Bis dann ist auch unsere Technik bereit. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich rühmen. Heute Morgen, Herr, wir segnen die Geschwister, die dann von der Freizeit unterwegs sind hierher. Herr, du möchtest sie wohlbehalten herbringen und du möchtest uns heute Morgen segnen. Wir sind zum Segnen gekommen, um den Segen zu empfangen, die Fülle zu empfangen, die Herrlichkeit zu empfangen. Halleluja, Vater, wir danken dir. Lob und Dank. Preis sei Gott.
Die Berge
dürfen zur Familie des Herrn zu gehören, bei den Erlösten zu sein. Halleluja. Da hast du ein Gedicht auf Lager? Du hast diese Woche Geburtstag gehabt und musst was ganz Spezielles heute haben. Halleluja. Gott möge dich segnen. Wir nehmen einen Augenblick Platz. So, Gott möge dich segnen.
Mein Gott, du hast mir deinen Sohn gesandt, als ich mich noch fern von ihm befand. Du hast mir deine Hand entgegengestreckt, zum Kreuz mich geführt, mein Herz geweckt. Ich ließ mich taufen, der alte Adam verschwand, von neuem geboren durch des Heilandes Hand. Mein Haupt hast du gesalbet mit Freudenöl, für immer befreit meine gefangene Seele. Nun bin ich geborgen in des Heilandes Hut, für ewig meine Seele in der deinen ruht. Stufe um Stufe, von Licht, zur himmlischen Höhe, will ich auf ewig bleiben in deiner Nähe. Mein ganzes Sein will ich dir schenken, bei jedem Atemzug an dich denken. Über steinige Wege gehst du mir voran, verletzt dich an den Dornen, die mir zugetan. Lass mich in Treue ausharren, wenn auch die Nacht wird kalt und Stürme mich bedrohen und groß wird die Gewalt.
Amen. Dankeschön. Gott segne dich. Praise Gott. Einige waren in der Freizeit, die sind schon zurückgekommen und wir hatten eine gute Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, sind gesegnet worden. Angela, wie war es bei dir? Kannst du uns kurz Telegramm stehst du ein paar Eindrücke geben? Was ist dir dort groß geworden? Komm schnell nach vorne. Erzähl uns, wir wollen wissen und teilhaben. Man hat ja für uns gebetet und wir wollen also einfach auch mal sehen, was passiert ist. Und Gott war wirklich gut.
Ja, er war gut. Er ist immer noch gut. Also, ja, das war Liebe, die man auch viel tiefer austauschen durfte. Ja, die wurde auch noch ein bisschen verstärkt durch Essen, gutes Essen. Ja, ich habe einfach einige Geschwister tiefer kennengelernt und da war wirklich ein tiefer Austausch. Und das hat Gott gemacht, also da war auch wirklich Gott. Ja, dafür danke ich auch meinem Vater.
Dankeschön. Winfried, du warst auch dort. Du hast schon am Freitag was ein bisschen verzählt oder erzählt. Kannst du auch noch sagen. Also wir sind Gott dankbar für die Zeit. Es war wirklich harmonisch. Kein Unglück und kein Unfall. Und keiner hat groß Muskelkater gekriegt. Bisschen müde sind sie geworden vom Laufen, manche. Aber Gott war gut. Halleluja, Gott war so gut.
Ja, Gott war wirklich sehr gut, hat uns dort sehr berührt. Wir haben mit Johannes dann immer unsere Andachten gehalten. Und wir haben uns richtig mal mit Noah beschäftigt und mit seiner Arche und was er alles so für Probleme hatte und für Schwierigkeiten auf ihn zukam, was in den Familien sich so abgespielt haben muss. Jedenfalls war das alles sehr berührend und natürlich ist unsere Freizeit auch nie zu kurz gekommen. Wir haben die Dünen unsicher gemacht da und haben die Gegend erwandert auf dem Deich und dann haben wir viele Ausflüge gemacht. Wir waren in Ludwigslust und jetzt wir waren in Schwerin. Und ja, Schwerin hat ja im nächsten Jahr seine große Buga-Ausstellung und dort werden dann riesige ja, Gärten auf dem See angelegt, schwimmende Gärten. Also es ist ganz fantastisch, was da zu sehen ist und was da alles sich tut. Und ja, gut gegessen haben wir da auch. Es gab schöne Restaurationen, wo wir Kuchen gegessen haben, was wir den Leib getan haben. Ja. Und es war eine wunderbare Zeit. Und Peter, unser Koch, der hat uns so gut verpflegt da und einfach eine herrliche Gemeinschaft. Und preis Gott, herzlichen Dank.
Und man hat sich einander lieb gewonnen. Das ist das Wichtigste. Die Liebe und die Harmonie untereinander. Also, es war eine gute Zeit. Praise Gott. Halleluja. Okay, wir wollen... Okay, warst du auch in der Freizeit? Nein. Und jetzt hören wir, was zu Hause passiert.
Ja. Ja. Ja, mir ist bald die Sprache vergangen. Am Freitag bin ich hier aus dem Gottesdienst gekommen und kommt zu meinem Auto und da ist ein Dächchen, der steht so ein bisschen schief. Was ist da los, dachte ich. Und gucke, da war ja alles duster gewesen. Ich stand auf dem behindertenparkplatz, aber der war ja frei ab 18 Uhr. Ich war mal 19 Uhr oder 19 Uhr. 19 Uhr war ich da und habe mich da hingestellt und da war ich Platten. Aber so schnell kann die Luft nicht rausgehen. Müssen wir es denn zerstochen haben, die Reifen, ja? Dachte ich mir, als dieses Jahr ins Dunkel, fahren wir erstmal da ein bisschen rum, 20 Meter, wo Hotel ist, an der Laterne und so im Schleichschritt dahin, damit ich die Felgen kaputt mache. Und dann stand ich davor, dachte ich, ach mein Gott, was machst denn du? Und da kommen zwei junge Leute und sagen, haben Sie ein Reserverad? Ich sage, ja, können wir Ihnen den Reifen wechseln? Ich habe nicht mal Geld bei mir, ich kann ihn gar nicht geben. Und ach, macht nicht, sagt er, mein Vater hat auch eine Werkstatt, aber das geht nicht. Und wir machen das, Jean, wir machen das, ach, das ist keine Rolle. Und die rangegangen da, und da bloß so einen kleinen Schlüssel, so. Und die sind da alle angezogen mit Drehmoment, das ist so fest. Also ich hätte den ja nicht weggeschickt. Und das war so, als ob die das ja nicht bewegen konnten, haben da aufgestanden und haben da die Schrauben locker machen wollen. Ne? Naja, dann haben sie es aber doch geschafft. Und der andere hat dann da den hochnuddeln wollen. Und weil er nur so tief stand, hat er auch kaum runtergekriegt. Und zum Schluss hat es nicht gereicht. Der andere Reifen, der war ja höher, hätte noch höher gehen müssen. Wir hätten da was unterlegen müssen. Und ich hatte nicht unter, ich hätte so ein Stück Brennholz haben müssen. War er nicht da. Mit dem stand der Peter, der unser Musikant hier, neben mir, sah mich, ich brauche hier so ein, ach ja, sagt er, rennt da schnell hin, hierher und holt, wo hast du denn das her? Ich weiß nicht, von irgendwo hier, aus der Werkstatt oder irgendwas, haben sie da irgendwie so ein Stück Brenner gehabt und hat die neu gepasst und haben wir das drunter gekriegt und dann, naja, aber dann war auch so ein bisschen mit Schwierigkeiten, dass das nicht so passte. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Licht haben müssen. Der hat dann auch noch eine Lampe geholt. Und dann war das erledigt. Ja. Hat alles geklappt. Und dann haben wir hier noch gewaschen. Habe ich noch ein paar Schreiben gegeben, hier so vom Herold und eine Einladung. Und naja, und dann hab ich 20 Mal gepumpt und hab ihn noch einen Teller gegeben. Naja, nur bald.
Das war deine Freizeit. Gott segne dich.
Kann mich nicht dreckig machen brauchen.
Aber ist doch nett, dass es noch junge Leute gibt, die noch helfen. Und ich finde, es ist alles nicht selbstverständlich.
Wie aus dem Boden gestammt, die kamen einfach drauf zu. Ich stand so, wusste ja nicht, was ich machen sollte. Dachte, ich komme hier so drauf zu und ja.
Also wir sind Gott dankbar, dass es noch anständige Leute gibt und es sind nicht alle rauschgiftsüchtig und sind nicht alle verdorben und sind nicht alle Sträflinge. Nein, es gibt auch gute Menschen und wir sind Gott dankbar für die guten Menschen. Halleluja. Amen. So, heute, wir singen noch einen Chorus und wir nehmen unser Morgenopfer auf. Gott möge alle Geber segnen. Vielleicht hat noch jemand ein Zeugnis, ganz schnell. Irgendjemand. Nein, bevor wir singen, hast du ein Lied jetzt? Ja, gut, okay, singst vom Heiligen Geist. Kann immer gut sein vom Heiligen Geist.
Du singst nicht wir sind welche, sondern du bist Nummer eins heute Morgen. Halleluja. Amen. Sag deinem Nachbarn noch, Gott segne dich. Drück ihn, knutsch ihn, hab ihn lieb. Sag ihm was Gutes. Halleluja. Segne deinen Nachbar, deine Nachbarin. Gott ist ein guter Gott. Halleluja, halleluja. Praise Gott. Lass uns jetzt Platz nehmen. Heute Morgen, ich möchte euch einladen für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, nütze deine Gaben, du hast Fähigkeiten, du bist ein begabter Mensch. Das hat dir vielleicht noch niemand gesagt, aber du sollst das entdecken, die Gaben, die Gott in dir hineingelegt hat. Erwecke die Gabe. Das wird am Mittwoch das Thema sein, am Freitag wird das Thema um 19 Uhr sein. Gott möchte dir etwas sagen, was Gott dir sagen möchte. Überleg einmal, denk drüber nach. Gott hat große Gedanken über dir und möchte sich dir mitteilen und sich dir offenbaren. Am Samstag um 19 Uhr, was erwartet die Überwinder? Ist eigentlich Fortsetzung von dem, was wir heute Morgen hören. Gott macht einen Unterschied. Also das Fortsetzung, und was erwartet den Überwinder? Nicht nur Krone. Weißt du, was nützt dir die Krone, wenn du nichts in der Tasche hast? Kein Erbe, kein Segen oder Sondergleichen. Dann am Sonntag, nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, um 10 Uhr. Gott zeltet unter uns, da kann man das Lied richtig singen. Gott wohnt in unserer Mitte, Gott ist an diesem Ort. Kann man das also singen und singen und singen. Er wird unter uns wohnen. Er möchte nicht erst im tausendjährigen Reich oder wenn wir im Himmel sind oder wenn wir auferstanden sind, bei uns wohnen. Nein, Gott möchte jetzt schon bei uns sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Unter den Menschen, unter dir und mir, in deiner Familie, da möchte Gott seine Hütte aufbauen und unter uns wohnen. Gott wird unter uns zelten. Und abends haben wir um 19 Uhr einen Segnungsgottesdienst, Heilungsgottesdienst. Und das Thema wird sein, verschiebe dein Problem. Ich habe entdeckt, du musst es wegschieben. Wegschieben von dir. Nicht dranlassen an dir. Und dieses Verschieben will gelernt sein. Weißt du, du brauchst die Hebetechnik. Und wenn du die Hebetechnik beherrschst, Archimedes hat gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst einen festen Punkt, um dein Problem zu verschieben. Und das machst du mit einem kleinsten Finger. Da brauchst du nicht viel Anstrengung. Aber wenn du diesen festen Punkt nicht hast, dann ist ja alles zu schwer und alles unmöglich. Gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Wir wollen das umsetzen, was Archimedes gelehrt hat, und auf den Glauben übertragen, verschiebe dein Problem. Und dann ab Dienstag, den 2. September bis zum 7. September, werden wir Segnungstage haben, Tage des Segens. Schon allein am Mittwoch, den 3. September, wir hatten ja drei Gottesdienste, als wir hier in Berlin vor 20 Jahren anfingen, den 3., den 4. und den 5. Es ist auch eine Führung Gottes gewesen. Gott zeigte mir, du fängst in der HDK, Hochschule der Künste, in der Bundesallee, die Gottesdienste an. Und zwar ganz merkwürdige Art und Weise. Ich habe meine Wohnung gefunden und dann habe ich gesagt, so und jetzt, wo fange ich, Herr, deine Gottesdienste an? Ich kann ja nicht die ganze Zeit auf dem Breitscheidplatz predigen. Und dann suchte ich und mein Auto bleibt in der Bundesallee plötzlich stehen und dann sagt eine Stimme, geh rüber und miete dort Räume. Ich gehe rüber und frage dann den Hausmeister, haben Sie Räume zu vermieten? Sagte, ja, genügend. Und wir haben einen großen Raum mit 500 oder 400 Sitzplätzen, dann haben wir verschiedene kleinere Säle und so weiter. Und ja, ich brauche die Adresse, wer ist hier der Ansprechpartner? Dann habe ich eine Adresse bekommen, eine Telefonnummer angerufen, ich möchte sofort kommen oder so schnell wie möglich kommen und einen Vertrag machen. Dann sagt sie, rufen Sie heute Nachmittag um 2 Uhr an. Und habe ich gedacht, bevor ich um 2 Uhr anrufe, ich gehe am liebsten hin, persönlich von Angesicht zu Angesicht ist viel besser zu verhandeln. Und dann komme ich rein zu dieser Dame und dann sagt sie, habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen anrufen? Ich habe gesagt, ja, aber Sie wissen ja, persönlich ist besser. Ja, was brauchen Sie? Wann brauchen Sie einen Raum? Und zuerst sagt sie, ja, wir vermieten nicht oder es geht schlecht und dergleichen. Wir brauchen sogar die Besenkammer, um zu üben. Also es geht nichts. Und dann fragt sie, ja, wann brauchen Sie einen Raum? Am 3. September. Guck mal nach, ist frei. Hab ich gesagt, wie sieht es am nächsten Tag aus? Ist frei. Und wie sieht es dann am nächsten Tag aus? Ist frei. Und bis Weihnachten durchgemacht, war alles frei. Und wir haben gemietet und wir waren bis Weihnachten dort drin. So, das war die Führung Gottes. Und wir haben gut angefangen. Der erste Gottesdienst war gleich so ein Gottesdienst. Und Gott hat mich inspiriert zu predigen. Flüget ein neues. Das sollte für Berlin sein. Und wir wollten damals was Neues fliegen. Und wir wollen für die nächste Dekade durchstarten. So, nächste Stufe. Einfach weitergehen durch die Gnade Gottes. Und uns weiterführen lassen. Und ja, das geht dann die ganze Woche bis zum 7. Am 6. haben wir sogar unseren Hochzeitstag. Da wollen wir auch mit dabei sein. Wir wollen unser Segen mit hineinbringen hier in die Gemeinde. Das habt ihr alles auf dem Zettel. Ladet auch ganz fest ein für die Veranstaltung mit Don Pieper. Er wird hier erzählen, zwei Abende, ganz besonders, was Gott in seinem Leben getan hat. Er war 90 Minuten im Himmel, hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und ist jetzt Prediger, predigt durch und reist und so weiter. Könnt auch sein Buch lesen, auf dem Büchertisch zu haben. Sein Buch hat eine ganz hohe Auflage gehabt oder wurde sehr stark gefragt, weil Menschen interessieren sich, wie geht's drüben weiter? Also, herzlich eingeladen. Mein Thema heute Morgen ist, Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Zwischen dem, der Gott vertraut und dem, der Gott nicht vertraut. Zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Gott macht einen Unterschied. Deshalb sitzt er nicht da, wo die Spötter sitzen, Psalm 1, und nicht, wo die Gottlosen sitzen. Wir haben keine Gemeinschaft, wir haben nichts Vergleichbares mit den Ungläubigen. Wir sind anders. Wir führen ein Leben anderer Art. Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der ihn fürchtet und der ihn nicht fürchtet. du es glaubst oder nicht, ist da dann dein Problem, aber es, der Unterschied ist da. Er macht einen Unterschied zwischen dem, der ihn liebt, und der, der ihn nicht liebt. Ich möchte mit euch ein Bibelwort zuerst mal lesen, bevor ich weiter fortfahre, aus 2. Mose. Und das ist schon uralte Geschichte. Das ist der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Das ist um Mitternacht, hat Gott einen Unterschied gemacht. Gott macht immer um Mitternacht den Unterschied. Immer, die Unterschiede passieren immer mitternachts. Da, wo du nicht mehr für möglich hältst, wo du nicht mehr glaubst, da offenbart Gott seine Herrlichkeit. 2. Mose 11, Vers 6 und 7. In ganz Ägypten wird ein Wehklagen geben, sagt der Herr. Da, wo das Blut über die Tür ist, da ist der Würgeengel vorbeigegangen. Und er sagt, in ganz Ägypten wird ein Wehklagen geben, wie es noch nie gehört worden ist und es auch nie wieder zu hören sein wird. Also dieses Gericht, im Gericht werden wir den Unterschied merken. Und den Unterschied, Gottes Unterschied, also diese Unterscheidung Gottes, merkst du nicht in guten Tagen, merkst du nicht, wenn alles recht und gut geht. Nein, das merkst du in Krisen, in Krankheiten, in schwierigen Situationen. Also in ganz Ägypten wird ein Wehklagen geben, wie es noch nie gehört worden ist und es nie wieder zu hören sein wird. Aber den Israeliten soll kein Haar gekrümmt werden. Ist das nicht herrlich? Du brauchst keine Dauerwelle. Da wird kein Haar gekrümmt werden, auch bei den Tieren wird nichts geschehen. Und daran sollt ihr Ägypter erkennen, dass der Herr zwischen euch und den Israeliten genau unterscheidet. Gott unterscheidet sehr genau. Gott ist nicht blind. Und Gott kann man nichts vormachen. Gott kann genau unterscheiden. Es ist gesagt, hier, dass Gott unterscheidet und Gott lehrt es. Und wer Gott dient, wird mit Gott lebt, wer mit Gott wandelt, wer mit Gott Umgang hat, wer mit Gott Gemeinschaft hat, da ist ein Unterschied. Das kannst du durch die ganze Heilige Schrift finden und wir werden es sehen. Wer Gott dient, der gerät nicht in Panik. Panik. Du weißt, was Panik ist? Panik kommt von diesem Gott Pan, diesem Hirtengott der Griechen, der sich nicht unter der Götterversammlung auf dem Olymp versammeln durfte, der irgendwo in Höhlen hauste in der Unterwelt. In Matthäus 24, Vers 6 heißt es, ihr werdet von Kriegen und Geschrei von Kriegen hören. Und der Herr sagt, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, geratet nicht in Panik. All diese Dinge müssen geschehen. Also diese Dinge werden kommen, aber der Gott fürchtet, gerät nicht in Panik. Gottes Kinder erwarten ein anderes Ende, einen anderen Ausgang der Dinge als die Welt. Das ist der große Unterschied. Gottes Kinder, sie haben ein anderes Ende und das gilt auch für die Krankheit. Für sie ist Krankheit nicht das Ende. Jetzt ist aus, jetzt ist vorbei mit mir. Für sie ist das Böse, das Negative, nicht das Ende. Für sie ist die Wirtschaftskrise nicht das Ende. Der Herr sagt, fürchtet euch nicht. Du siehst Löcher im Reifen, Reifen durchgestochen, da kommen gleich zwei Engel. Ist das nicht herrlich? Das waren Engel, das waren nicht junge Burschen, das waren Engel, die Gott geschickt hat. Was hättest du draußen gemacht? Du wärst verzweifelt und wir wären schon fertig gewesen mit dem Gottesdienst. Gottes Kinder warten auf ein anderes Ende. Der Tod ist nicht für sie das Ende. Der Verlust oder Zusammenbruch oder Erschütterung ist nicht das Ende. Geschwister, fürchtet euch nicht, sagt der Herr. Ihr werdet von Kriegen und Geschreien hören. Und dann sagt er, fürchtet euch nicht, geratet nicht in Panik. Alle diese Dinge müssen zuerst kommen. Wenn das nicht so wäre, dann würde die Bibel nicht stimmen. Wenn man weiß, dann lebt man auch ganz anders. Denn uns als Kinder Gottes kontrollieren nicht die Umstände, uns kontrolliert Gott. Wir stehen unter der Herrschaft des Allmächtigen. Wer nicht von Gott kontrolliert wird, der wird von der Panik kontrolliert. Von den Problemen wird er kontrolliert. Von der Krankheit, Sorgen und den Ängsten. Nur wer Gott dient, der wird von Gott und von dem Segen beherrscht und kontrolliert. Jesus sagt seinen Jüngern, geratet nicht in Panik, egal was passiert. Lass diese Dinge passieren. Du kannst ganz gelassen sein in dieser Welt. Du musst dich nicht fürchten. Das ist egal. Selbst wenn die Welt untergeht, dich soll es nicht treffen. Gott hat einen Noah hindurchgerettet. Und er wird die Kinder Gottes hindurchretten. Und er hat immer seine Leute immer noch durchgerettet. Nur die Ungläubigen sind nicht durchgekommen. Für die muss man beten, wenn es noch überhaupt was nützt. Panik kommt von diesem griechischen Hirtengott Pan. Waldgott, Waldgeist war das. Und so weiter. Pan kommt aus dem griechischen Wort alles. Weißt du, alles geht den Bach runter. Alles ist verloren. Alles ist kaputt. Alles ist zerstört. Alles ist ruiniert. Das ist Pan. Und daraus kommt Panik. Wir haben auch unseren Gott. Weißt du, von allen Seiten umgibt uns der Herr. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und derer, die bei uns sind, sind mehr als was bei den Leuten draußen sein mag. Gott macht einen Unterschied. Ein Berg voll feuriger Rosse umgibt die Kinder Gottes. Von allen Seiten, alle Tage. Kinder Gottes geraten nicht in Panik. Sie haben den Heiland im Boot. Weißt du, sie müssen auch rudern, ihnen bleibt nichts erspart. Arbeiten wird nicht erspart bleiben, schlafen wird dir nicht erspart bleiben, zum Arzt gehen wird dir nicht erspart bleiben, dir wird nichts erspart bleiben. Aber dann kommt der Moment, wo du nicht mehr weiter kannst, wo du alles verbraucht hast, was du hast, und jetzt diese Panik kommen möchte, so eine Panikattacke. Oh, mein Herz, ich sterbe bald und so weiter. Nein, du hast noch den Heiland. Der hat Leben und Tod in seiner Hand. Und er hat das letzte Wort, und nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern der Herr hat das letzte Wort. Panik. Du musst nicht in Panik geraten. All diese Dinge müssen passieren, müssen geschehen, müssen sich ereignen, müssen stattfinden. Aber Gott macht einen Unterschied. Und da ist der Heiland. Herr, siehst du nicht, wie verderben? Und der Herr erlaubt nicht, dass seine Kinder verderben. Der Teufel hätte es am liebsten gehabt. Weißt du, das wäre so einfach, Kirchengeschichte zu schreiben. Hätte die Jünger Jesus samt Jesus ersaufen lassen im See Genezareth, dann wäre die ganze christliche Kirche untergegangen, samt dem Papst. Da wär überhaupt keine christliche Kirche entstanden, wenn die dort alle ertrunken wären. Weißt du, der Teufel versucht gleich am Anfang, die Gemeinde Jesu zu zerstören, zu vernichten. Aber der Heiland ist im Boot. Und solange der Heiland im Boot ist, kein Tod und Teufel kriegt uns unter. Ein Unterschied. Gott macht einen Unterschied. Du musst es entdecken. Und als ich das gelernt habe in meinem Leben, Gott macht zwischen mir und den anderen Leuten einen Unterschied. Ich bin was Besonderes. Du bist was Besonderes. Und du musst dich mit den Augen Gottes sehen und nicht mit den Augen der Menschen. Jesus in uns. Christus in uns, der Heilige Geist in uns, das ist der große Unterschied. Jesus in uns, mit ihm überleben wir die schlimmsten Krisen. Es kann gar nicht schlimm genug kommen. Die schlimmsten Krisen überlebst du mit ihm. Mit ihm, Christus in uns, überlebst du die schlimmsten Situationen, egal wo du hineinkommst. Und wir kommen in alles Mögliche rein. Und sag nicht, also wenn ich Kind Gottes bin, ich werde bewahrt vor diesen Dingen. Du wirst vor gar nichts bewahrt. Im Gegenteil, du wirst noch reingeschoben in diese Dinge. Wenn du schon fällst, dann kriegst du noch einen Schubs nach hinten, damit es noch schneller geht. Dir wird also nichts erspart. Aber in dem allem, mit Christus in uns, überwinden wir. Wir kommen immer raus. Wie hast du gesungen, Schwester? Dann kriegt aus dem Rucksack werden Flügel. Aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Aus dem Rucksack wachsen die Flügel, Halleluja. Aus deinen Problemen wachsen die Flügel. Aus deinen Schwierigkeiten wachsen die Flügel. Das ist der Heilige Geist, macht das. Christus in uns macht dich zu einem Überlebenskünstler. Und Gott macht einen Unterschied. Egal wie deine Situation hier aussieht. Ich denke nur die Geschichte mit dem Zöllner und dem Pharisäer. Der Pharisäer kann babbeln, so viel er will. Passiert gar nichts. Aber der Zöllner kommt und schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und da ist ein Unterschied. Der geht aufrecht nach Hause. Und der Pharisäer muss weiter sich abquälen und seine Gesetze und seine Regeln und Vorschriften erfüllen und sich kasteien und quälen und Askese üben. Aber der Gerechtfertigte geht nach Hause und sagt, danke, oh, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Das ist ein Unterschied. Wenn Menschen Gott begegnen, ist ein Unterschied. Das siehst du am leuchtenden Gesicht, das siehst du an ihrem Benehmen, das ist ein Unterschied. Und er weiß, ich bin begnadigt und Gott weiß, dass der jetzt Gnade gefunden hat, dass er würdig gemacht worden ist. Gott kennt die Seinen und er führt über alles genauestens Buch. Weißt du, Gott guckt, Gott hat genug Engel beauftragt, die über alles Buch führen. Und er weiß bestens Bescheid über dein und mein Leben. Er vergisst niemand. Du glaubst, Gott hat mich vergessen. Und meistens haben wir den Eindruck, Gott hat mich vergessen. Ich weiß nicht, ob es dir so gegangen ist, aber ich habe öfter so das Gefühl gehabt, der liebe Gott hat mich vergessen. Unser Bruno Bese, als er so 95, 96 war, hat er mich gerufen, er möchte ein Gespräch haben. Dann habe ich gedacht, was kann so ein alter Bruder als Seelsorger für Probleme hat? Dann sagt er, Bruder, mal tu das, bet mit mir, der liebe Gott hat mich vergessen abzuholen. Ich möchte heimgehen, er hat mich vergessen. Er sagt, Bruder, ich kann das nicht, ich kann nicht beten. Der hat noch 3 Jahre gelebt danach und so weiter. Gott hat uns nicht vergessen, sondern es ist Gnade, dass Gott uns so ein langes und erfülltes und gesegnetes Leben schenkt. Er hat nicht vergessen. Hat nicht vergessen. Gott kennt die Seinen, die Treuen. Und wir sind das Produkt Gottes, seine Hände Werk. Also Gott weiß, was er da investiert und was er da hineingelegt hat. Und deshalb wacht er so sehr darauf. Und die Bibel sagt, sein Volk, seine Kinder sind sein Augapfel. Wenn da so Flieger in deine Augen kommt, da reagierst du ganz anders. In Esra Kapitel 8, 22, Gott hat alles unter Kontrolle, steht dort, und da gefällt mir dieses Wort von Esra 8, 22. Gottes Hand meint es gut mit denen, die ihn suchen. Gottes Hand meint es gut mit dir, die ihn suchen. Also Gott macht einen Unterschied. Gottes Hand meint es gut mit denen, die ihn suchen. Die ihn nicht suchen, die lässt er laufen. Und das ist die Katastrophe, das ist Fluch. Weißt du, Gott macht nichts Böses. Manchmal denken wir Fluch. Es gibt keinen Fluch. Ein Fluch ist nur, wenn Gott mich mit uns macht. Hölle, für mich gibt es keine Hölle und auch keinen Himmel. Ich sage euch jetzt, ich sei schockiert, wenn ich das euch sage. Für mich gibt es weder Himmel noch Hölle. Für mich ist Himmel, wenn Gott da ist. Wenn die Gegenwart Gottes erlebt wird, das ist für mich Himmel. Ist mir vollkommen egal, wo ich bin. Kann ich im Gefängnis sein? Kann ich in der Wüste sein? Kann ich im Paradies sein? Da ist überall Herrlichkeit. Hölle ist der Platz, wo Gottes Abwesenheit ist, wo Gott nicht hinkommt. Und wo die Hand des Herrn nicht mit uns ist, da können wir uns abstrampeln, können wir machen, was wir wollen. Da läuft nichts. Da ist der Segen nicht da. Fluch und Segen. Segen ist, wo Gott mitmacht, wo Gott mitarbeitet, wo Gott mitbaut, wo Gott unterstützt, wo Gott beisteht, wo Gott hilft. Und so weiter. Da ist Segen. Und Fluch ist genau das Gegenstück, wo Gott nicht dabei ist. Da ist Krankheit, da ist Leid, da ist Tod, da ist Elend, da ist Jammern, da ist Klagen, da ist Katastrophe. Das ist der große Unterschied. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied aus. Gar nicht viel. Ob der König da ist oder ob der König nicht da ist. Gott macht ein Zeichen, einen Unterschied. Und zwar durch dieses Blut an der Tür. Der Engel muss vorbei, ob er das will oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dieser Würgeengel hätte gerne die Juden erwürgt. Der hätte gerne sie umgebracht. Der hätte sie gerne ausgerottet. Aber der musste grimmig und zornig und wütend, wie er war, zu den Ägyptern weitergehen. Er konnte Israel nicht antasten, dieser Würgeengel, dieser Teufel, dieser Dämon. Konnte an Israel nichts ausrichten. Wenn du Gott in deinem Leben ist, wenn über deinem Leben das Blut des Lammes ist, dann muss der Teufel, so wütend wie er auch ist, an dir grimmig vorbeiziehen. Den hätte ich so gerne gefressen. Oh, den mochte ich so sehr. Nein, der muss vorbeiziehen, weil er kann das nicht. Denn Gott steckt seine Hand dazwischen. Und wir sehen beim Auszug der Kinder Israel, es ging zuerst einmal, die Ägypter sagen, das, was ihr könnt, können wir schon lang. Und jagen, der Pharao mit seinen Ross und Wagen, treibt die ganze Mannschaft in das Unglück. Und plötzlich, der Gott, der vor Israel gezogen ist, stellt sich hinter Israel und steht zwischen Ägypten und Israel. Und es gibt einen Moment in der Krise, in der Gefahr, in der Situation, wo Gott nicht mehr vor dir ist, sondern wo Gott hinter dir ist. Und wo er zwischen Ägypten und Israel sich stellt. Und er macht einen Unterschied. Plötzlich krachen die Räder, plötzlich stolpern die Pferde, plötzlich brechen sich die Pferde die Beine, plötzlich also geht's drunter und drüber und die stürzen übereinander. Was ist los? Von allen guten Geistern verlassen. Und das ist der Unterschied. Entweder hast du die Fülle des Heiligen Geistes oder du bist von allen guten Geistern verlassen. Ein Unterschied. Entweder ist der Geist des Herrn da, und wenn der Geist des Herrn von einem Menschen weicht, ist die Katastrophe da. Dann wären aus den Flügeln Rucksäcke. So, in 2. Mose 8, Vers 17, beim Auszug. Ich werde deine Minister und dein ganzes Volk mit Ungeziefer plagen. Der Herr muss nur seine Hand zurückziehen und das Ungeziefer kommt. Der Herr, Gott muss gar nichts Übles machen. Gott macht kein Übles. Macht seine Hände auch nicht schmutzig. Er zieht nur seine Hand zurück oder nimmt seine Hand nach hinten. Und schon Ungeziefer kommt. Im ganzen Land wird es davon wimmeln, sagt er, 2. Mose 8, 17. Nur die Provinz Gosen, in der mein Volk wohnt, werde ich verschonen. Ich werde mein Volk von dem Ungeziefer frei halten, von dem dein Volk geplagt wird. Die Gottlosen werden vom Ungeziefer geplagt. Egal was es ist, Viren, Bazillen und welche Art auch immer, Krebse und Geschwüre, die werden geplagt. Wenn Gott seine Hand zurückzieht, die Menschen werden geplagt. Gesundheit und Krankheit hängen sehr eng mit der Gegenwart Gottes zusammen. Aufstieg und Abstieg hängt sehr eng mit der Gegenwart Gottes zusammen. Und ich werde mein Volk von dem Ungeziefer frei halten. Die Hand Gottes hält dich frei von dem Ungeziefer, von dem dein Volk geplagt wird. Am nächsten Tag ließ der Herr große Schwärme von Ungeziefer im Palast des Pharaos und in die Häuser seiner Minister dringen. Im ganzen Land richten sie einen schweren Schaden an. Nur im Land Gosen war kein Ungeziefer. Da brauchten sie keinen Kammerjäger und nichts. Und du erkennst im Gericht, dieser Weltgericht, der Weltversuchung, erkennst du den Unterschied. Die, die Gott lieben und die Gott nicht lieben, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Weil du bewahrt hast, heißt es in der Offenbarung einmal, mein Wort und das Zeugnis meines Wortes will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und es geht mittlerweile, läuft in Riesentempo, läuft die Versuchung jeglicher Art und Weise über diese Welt. Du weißt nicht mehr richtig, was du glauben sollst. Du verstehst die Welt bald nicht mehr. Steht alles Kopf. Du hast nichts, niemand hat mehr was im Griff. Aber Gott sagt, weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde läuft. Und du hast immer einen klaren Kopf. Du hast immer Unblick. Da ist kein Ungeziefer in deinem Gehirn. Die Weltmenschen haben lauter Viren. Jetzt haben sie mir diese Tage geschickt, dass so ein russischer Virus kommt und ich weiß, es ist gefährlich. Ich habe schon vor Jahren mal Probleme gehabt mit einem russischen Virus. Der hat meinen ganzen Computer bald aufgefressen. Also ich weiß, wie schlimm das ist, wenn der Teufel so ein Virus dir einpflanzt. Dieses Ungeziefer. Und es kommt, und in der Endzeit werden Ungeziefer aufstehen. In Florida habe ich heute die Tage gehört. Auch Ungeziefer. Dass es gar nicht gab, plötzlich brechen diese alten, vorsintflutlichen Ungeziefer auf und keimen und gehen auf und was weiß ich, wo die ausgebrütet worden sind. In der Hölle natürlich. Und so weiter. Ohne der Gegenwart Gottes kommen nur Ungeziefer, kommen nur Unkraut und Unrat. Aber wo die Gegenwart Gottes ist, da kommt Gesundheit, Stärke und Leben. Okay, Gott macht einen Unterschied. Daran sollt ihr Ägypter erkennen, dass der Herr zwischen euch und den Israeliten genau unterscheidet. Genau unterscheidet. Gott macht einen Unterschied. Und nur Gott kennt die Seinen. Weißt du, ich kann nicht sagen, das ist ein Christ und das ist nicht ein Christ. Früher so in Süddeutschland, so als die Pfingstler noch da waren, die Schwestern konnten man so in der U-Bahn unterscheiden oder in der Straße, die hatten so einen hohen Knoten, so ein Vogelnest gehabt, so ein Turban. Da wusste man, das ist eine gläubige Schwester, die geht bestimmt in der Volksmission, zu den Baptisten vielleicht oder Methodisten. Also konntest du sehen. Du konntest von außen betrachten, aber heutzutage weiß nicht mehr, die sind alle gleich. Aber der Herr kennt die Seinen. Der Herr durchschaut die Herzen und Gott sieht die Herzen, der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, die Kleidung und das Äußere, mit Schmuck oder ohne Schmuck und so weiter, aber der Herr sieht das Herz, Leute. Und ihm kannst du nichts vormachen. Der hat den Durchblick. Gott hat den Durchblick. Und man erkennt Gott nur an seinem Handeln. Also ob Gott mit einem ist oder nicht, erkennst du nur, wird er bewahrt, kommt er durch, schafft er das, erreicht er das Ziel oder nicht. An der Wirkung erkennst du Gottes Gegenwart. Dass bei dir kein Ungeziefer ist. Ich habe schon mit Leuten gebetet, ich nenne keinen Namen, eine feine Dame, das war noch drüben in der Kirche, eine feine Dame, wirklich mit Gold behängt und so weiter. Und Heide, das weißt du auch noch. Und ich lege die Hand auf und plötzlich fallen Käfer von ihr runter. Eine feine Dame, ich frage mich, wo sind die hergekommen? Nicht von der Decke, da war alles okay, aber da fallen Käfer. Weißt du, besessene Menschen, Dämonen kommen aus ihnen raus, Ungeziefer. Also ich war so entsetzt bei dieser Frau, ich leg die Hände auf, fang an zu beten und Käfer springen runter. Und Gott sagt, ich werde sie plagen mit Ungeziefer. Du wirst es nicht glauben, wenn du das nicht mit deinen eigenen Augen gesehen hast, dann haben noch andere auch gesehen. Für unmöglich. Eine feine Dame, weißt, äußerlich kann man aufbauschen, äußerlich kann man mit Schmuck und alles und Tünchen über Tünchen, aber Gott sieht das Herz. Wie sagt die Bibel, innen drin, also äußerlich übertünchte Gräber und innen drin voller Geschmeiß, das sind die meisten. Und das kommt raus und Gott sieht, was da für Leichen drin liegen und was für Skelette da drin liegen und was für Ungeziefer da drin ist. Und das, was drin ist, wenn dieses Ungeziefer in dem Herzen drin ist, kommt es raus, Leute. Das ist nicht für möglich, du musst Pfingstprediger werden. Was man da alles so erlebt im Reich Gottes, glaubst du gar nicht. Okay. Plötzlich war das ganze Ungeziefer aus dem heiteren Himmel, da war der Himmel noch so blau und plötzlich war das Ungeziefer da. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein, Leute? Wenn Gott mit uns ist. Und Moses fragt in 2. Mose 33, Vers 16, Moses fragt Gott, woran sollen wir erkennen, dass wir in deiner Gunst sind. und stehen und wir sind dein Volk. Woran soll man erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Lieblinge Gottes sind, dass Gott mit uns ist? Woran soll man das erkennen? Gut, dass du fragst, Moses. Doch nur daran, dass du mit uns ziehst und uns dadurch vor all den Bewohnern der Erde auszeichnest, nicht nur mich, sondern mein ganzes Volk. Dass Gott uns auszeichnet, das ist wichtig, dass der Unterschied sichtbar wird zwischen dir und den anderen. Der Unterschied wird sichtbar, wenn Menschen erleben, wie Gott an uns wirkt. Nicht wie Gott an anderen wirkt, Gott will an dir und mir, an uns wirken. Da soll der Unterschied sichtbar sein. Nicht an den anderen, vergiss die anderen. Weißt du, wir denken immer die anderen. Alles Große geschieht an dir und mir, an dir persönlich. Der Unterschied wird sichtbar, wenn du die Führung Gottes plötzlich bei einem siehst. Der wird von Gott geführt. Der braucht sein Horoskop nicht, der braucht gar nichts, der braucht keinen Wahrsager, der braucht keinen Propheten, der wird von Gott, von unsichtbaren guten Mächten wunderbar geleitet. Der Unterschied wird sichtbar von der wunderbaren Versorgung Gottes. Gestern sprachen wir über den Segen. Horcht euch das an. Der Segen, ja. Der kann mit wenig auskommen und beschenkt noch andere Leute. Paulus sagt, wir sind arm, wir haben nichts und wir beschenken noch andere und tun noch anderen Gutes. Daran erkennt man den Unterschied, indem man großzügig ist, großzügig gibt, großzügig dient, großzügig nimmt, großzügig lebt und hat nichts. Entweder bist du Hochstapler, Angeber oder du hast wirklich was dahinter. Und wenn du Gott dahinter hast, hast du immer so ein Lagerhaus, so eine Schatzkammer, aus der du immer nimmst. Wir nehmen aus der Fülle, sagt die Bibel. Und du fragst dich immer, wie machen die das? Wie machen die das? Und gut, dass ihr Fragen hast und wir werden es nicht verraten, wie wir das machen. Der Segen ist es. Gestern haben wir gelesen, der Segen Gottes macht reich ohne Mühe, ohne Stress. Wenn der Segen Gottes da ist und die Menschen das sehen, die Bewahrung Gottes, die Freude des Herrn, den Frieden Gottes an uns sehen, wenn sie sehen, wir leben in Ordnung, wir laufen in Schranken, unsere Häuser sind gerettet, unsere Kinder folgen dem Herrn Jesus und es gedeiht. Und heute Abend segne ich sogar meine 10. Enkelin. Ist doch schön. Deshalb muss ich nachher, wenn ich Amen gesagt habe, gleich fort. Und ich segne was. Und es freut mich, dass ich meine Kinder Gott weihen darf und kann. Das ist ein Vorrecht. Nicht selbstverständlich, weil Gott mich gesegnet hat und ich werde nie vergessen die Stunde, als mein Opa, ich war so ein junger Bursche noch, der Opa sagt, bück dich mal. Und dann legt er mir die Hände auf und murmelt irgendwas. Ich habe es nicht verstanden, hinter verschlossenen Tür. Der Segen passiert hinter verschlossenen Türen, braucht gar nicht öffentlich sein. Und dann murmelt er und sagt, so, und zwar, ich wusste gar nicht, was das ist. Dem Opa lief noch Speichel runter aus dem Mund, weil er schon 90 Jahre alt war und im Sterben lag und ich war sein ältester Ururenkel. Und dann der Segen Gottes. Und später, als ich Kind Gottes wurde, wusste ich, Mensch, das ist der Segen vom Opa. Der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Deshalb segne deine Kinder. Und wenn du ein Kind hast, dann nimm dein Foto, wenn die abgehauen sind, nicht zu Hause sind, und sag, ich segne Vater, ich segne mein Haus, meine Familie soll gesegnet sein. Es ist ein Unterschied. Und dieser Unterschied wird sichtbar, plötzlich kommen die Kinder zum Glauben, plötzlich bringen sie auch zu etwas, plötzlich geht es ihnen gut, plötzlich finden sie auch die richtigen Partner und Partnerinnen. Der Unterschied ist, dass man in Harmonie lebt, in Gelassenheit lebt, in Liebe lebt, in Disziplin lebt, positiv, immer optimistisch und zuversichtlich ist. Das ist ein Unterschied. Weißt du, man könnte auch heulen und klagen und jammern und sich beschweren und Protestbriefe schreiben und demonstrieren und auf die Barrikaden gehen. Wir hätten einen Grund. Ich könnte mich über alles aufregen. Aber, oh Herr, mach du das. Mach du das. Das ist doch dein Geschäft. Bin ich Gott oder bist du Gott? Und ich muss nicht Maria und Mutter Teresa sein und sonst was und Heiland der Welt. Das bist du doch. Mach du das, Herr. Der Geist der Gelassenheit, und es ist ein Unterschied, dass du dich nicht aufregst. Ja, macht es euch nichts zu schaffen. Da kam Grün und ich habe irgendwo mal mit den Grünen was auf dem so Techtelmechtel mit den Grünen gehabt, Alternativszene. Und dann sagt er, da tun sie überhaupt nichts für die Umwelt. Nein, habe ich gesagt, warum soll ich für die Umwelt tun? Ist sowieso dahingegeben alles. Es geht sowieso alles den Bach hinab. Ob ich was mitmache oder nicht mitmache, mich dafür engagiere und nicht und meine Zeit vergeude für sinnloses Zeug. Also ich habe kein Interesse, dieses alternative Leben und mich dafür die Klimakatastrophe und so weiter abzuhalten. Ich kann doch die Eisberge nicht aufhalten, dass sie schmelzen. Da hätte man schon viel früher anfangen müssen. Man ist viel zu spät, die Grünen sind viel zu spät aufgewacht. Viel zu spät, wenn sie das wollten, das hätten sie schon vor 150 Jahren anfangen müssen. Aber zu spät, aufgestanden. Er sagt, weißt du, für mich ist das kein Problem. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und dass nicht nur wir als Menschen auferstehen, sondern auch die ganzen Tiere werden auferstehen. Und die ganzen Pflanzen werden auferstehen. Der Herr muss nur sagen, kommt her, ihr Menschenkinder. Kommt her, ihr Tierchen. Kommt her, ihr Keime. Kommt her, ihr Bäumchen. Kommt her, ihr Pflanzen. Die Erde bringe hervor. So sehen wir. Und das war keine Schöpfung. Die Erde musste nur hervorbringen. Und wir werden das wieder erleben, wenn Gott den neuen Himmel, neue Erde schafft. Also spar dir die Energie und das Geld für das ganze alternative Zeug. Gib lieber dem Reich Gottes. Und es investiert in die Rettung der Seelen und Menschen. Und tu Menschen was Gutes. Ermutige Menschen lieber damit, anstatt irgendwo welche Vereine zu unterstützen, die nichts bringen. So, in aller Liebe. Es ist ein Unterschied. Wir leben mittendrin in dieser Welt und wir sind doch nicht von dieser Welt. Wir werden bewahrt in dieser Welt. Psalm 91, Vers 9 und 10. Der Unterschied ist da. Und wenn ihr so eine Bilder mal sieht, vielleicht so alte Bilder aus Hiroshima, als die erste Atombombe abgeworfen wurde, dann sieht ihr irgendwo auf irgendeiner dieser vielen Bilder, sieht ihr ein weißes Haus. Ein weißes Haus. Es war ein katholisches Kloster oder katholisches Kloster. Und die Leute, die haben von Gott einen Auftrag bekommen, immer jeden Morgen Psalm 91 zu beten. Diesen Schutzpsalm. Und sie haben diesen Schutzpsalm gebetet. Alle Häuser ringsherum sind alle niedergebrannt, aber dieses Haus steht wie ein Monument. So wie dieses Hotel hier am Potsdamer Platz gestanden ist, lange Zeit, den Krieg überlebt hat. So hat es die Katastrophe von der Hiroshima-Bombe überlebt. Warum? Weil sie jeden Tag, Gott hat diesem Abt gezeigt, wir müssen jeden Tag Psalm 91 aufsagen, diesen Schutzpsalm. Und im Psalm 91, Vers 9, ich lese nur, steht natürlich viel mehr drin, Psalm 9 und Vers 10, Vers 9 und 10, du sagst, der Herr ist meine Zuflucht, beim höchsten Gott habe ich Schutz. Wenn du das proklamierst, du sagst, beim Gott habe ich Zuflucht, beim höchsten habe ich meinen Schutz. Darum, hör mal, so steht es bei mir, darum wird dir nichts Böses geschehen. Kein Unheil darf dein Haus bedrohen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen. Wohin du auch gehst, spielt keine Rolle. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht über einen Stein stolperst. Löwen und Schlangen können dir nicht schaden. Du wirst sie alle niedertreten. Psalm 91. Ja, du wirst bei Gott regelrecht verwöhnt, Kind Gottes. Engel werden dich auf Händen tragen. Engel werden um dich rumschwirren und rumspringen. Engel werden dir dienen. Du wirst regelrecht verwöhnt. Oder Psalm 23, du krönst mich mit Gnade, ist auch ein Unterschied. Krönst mich mit Gnade, es ist ein Unterschied, von wem du die Autorität hast, von wem du die Krone hast, wer dir die Krone aufgesetzt hat, selbst wie Napoleon so und so weiter, selbst sich zum Kaiser gekrönt und die meisten sind alle nur selbst irgendwie hochgekommen durch Revolution und Aufstand. Die sind nicht von Gottes Gnaden. Aber Kinder Gottes sind gekrönte Häupter, Halleluja, du krönst mein Haupt, du salbst mein Haupt, du schenkst mir voll ein. Wir sind echte Würdenträger und es ist ein Unterschied, ob du ein Vasall von irgendjemand bist oder wirklich ein echter König. Und es gibt kaum richtige Könige. David war ein richtiger König in der Bibel und er musste durch viel Kämpfe zum König werden. Aber ist egal, eine andere Geschichte. Wessen Brot du isst, das Lied singst du auch. Es ist ein Unterschied, was einer isst. Wer ihn gesandt hat, wer hinter ihm steht, wer ihn unterstützt. Es ist ein Unterschied, ob Gott mit einem mitgeht oder nicht. Ob er dich berufen hat, ob der Herr dein Herr ist. Gott kennt, der fördert, der mit denen er was unternimmt. Und die können hingehen, wo sie wollen. Der David, der war in der Höhle, Gott war mit ihm. Daniel war in der Löwengrube, Gott war mit ihm. Die drei Männer waren im Feuerofen, der Herr war mit ihnen. Das war ein Unterschied. Und wenn die anderen in den Ofen gegangen wären und sagen, wir versuchen das auch, die werden verschmolzen. Aber die sind rein und rausgegangen. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, ist ein Unterschied, das Feuer kann nichts anhaben, die Löwen können nichts anhaben, die Riesen können nichts anhaben, die Bären können nichts anhaben, keine Widersacher kann dir was anhaben. Dir geht's nicht gut. Ich weiß, Kind Gottes hat immer Kämpfe. Aber gerade in den Kämpfen beweist sich, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der ihm dient und der ihm nicht dient. Ist ein Unterschied. Da sind auch so ein paar Schlaumeier. Es gibt ja fromme Schlaumeier, die denken, die können auch was. Ich kann auch machen. Weißt du, vergiss die ganzen Macher und die ganze Macherei heute. Da sind auch so 7 Söhne eines hohen Priesters, die sagen, das, was Paulus kann, können wir schon lange, wir sind Würdenträger, wir sind Söhne eines hohen Priesters, wir kommen aus einem edlen Haus, wir haben blaues Blut in unseren Adern, vergiss das alles, das zählt bei Gott nicht. Und dann sagen, Teufel, raus ist mit dir, im Namen Jesu. Und du, plötzlich springen die Dämonen aus dem Kerl raus, die 7 werden nicht fertig, die Kleider werden zerfetzt und die müssen flüchten, zerkratzt und so weiter. Und dann schreit dieser Dämon, von Paulus wissen wir, Jesus kennen wir, wer seid ihr? Sogar die Dämonen wissen ganz genau den Unterschied, der ist mit Gott, den darfst du nicht antasten. Dem komm nicht zu nahe, der ist gefährlich. Die Dämonen wissen genau Bescheid, deshalb die unsichtbare Welt weiß genau Bescheid, wer du bist. Ich habe Fälle erlebt, wir haben in Süddeutschland einen Pastor, ich habe einen Co-Pastor gehabt, der lebte nicht mit Gott in Ordnung. Ich bin oben, bin nicht runtergegangen, es war Jugendveranstaltung, und bin nicht runtergegangen und plötzlich ein Geschrei, ein Getobe, denkt, Mensch, da schlachten jemand ab da unten. Und dann kommt jemand hoch und Bruder Matthäus, komm schnell zur Hilfe, unser Pastor wird nicht fertig. Mit dem da unten der Strampel schlägt, alles umwirft, Stühle um und tobt und so weiter. Ist nicht zu halten, wir kriegen den nicht klein. Und ich gehe runter und ich sage, beruhige dich im Namen des Herrn. Und er liegt flüssig flach und ist da. Und sage, warum konnten wir nicht? Später hat sich herausgestellt, dieser Bruder lebt in Ehebruch und schon viele Jahre so heimlich. Verstehst du, die Teufel wissen, ob du reinlebst oder nicht reinlebst. Du kannst dem Teufel kannst nichts vormachen. Du kannst Gott nichts vormachen und kannst dem Teufel nichts vormachen. Die haben Durchblick. Deshalb, wir sollen gesegnet werden, wie wir gestern hörten, in geistlichen Regionen. Dort beginnt unsere Vollmacht und unsere Autorität. Nur dort, gar nicht woanders. Deshalb werden viele Leute krank und schwach und brechen zusammen und halten es nicht durch, brennen aus, wie das man heute so alles sagt, weil Gott nicht mit ihnen macht. Wenn Gott mit dir ist, du brennst nicht aus, nein. Oh, du hast so viel Stroh und so viel Öl und so viel Zündstoff und so viel Sprengstoff. Also du kannst immer noch weitermachen, weil deine Siege kommen nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes. Gott kennt die Seinen. Gott macht eine radikale Trennung. Und das ist ein großer Unterschied. Gott macht einen Unterschied. Der, der ihm dient und der ihm nicht dient. Wir haben da von diesem Acker, wir haben von der Mühle, da werden 2 auf dem Acker sein, 2 auf der Mühle sein, 2 in einem Bett liegen. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Oder die eine und der andere nicht. Gott kennt die, die sich für ihn absondern, die mit ihm ernst machen und so weiter. Und Gott ist ein gerechter Gott. Er ist unbestechlich. Weißt du, Gott ist so unbestechlich. Du kannst Gott nicht bestechen. Er weiß ganz genau, ob du Öl in deiner Lampe hast oder nicht. Ob du zu den Klugen oder zu den Törichten gehörst. Eine Warnung an Gläubige, an Gottesfürchtige. Sage nicht, es ist umsonst, Gott zu dienen. Das ist, was der Teufel sagen möchte. Es ist umsonst. Sag doch deinem Gott ab jetzt, Hiob. Es ist umsonst. Es ist nicht umsonst, Gott zu dienen. Sage nicht, was nützt es schon groß, wenn ich mich an die Ordnungen Gottes halte oder mich um Gott kümmere oder Leid trage oder Schicksalsschläge hinnehme oder faste und bete. Es bringt nichts. Nein, es bringt etwas, Gott zu fürchten und Gott zu dienen. Es bringt etwas. Und zwar in der Zeit der Not, wenn alle anderen fallen. Schau nicht auf die Gottlosen, wie es ihnen jetzt geht. Da verzweifelst du. Wenn du die Gottlosen siehst und du siehst, der Asaf, dieser Dichter, dieser Musiker, dieser sentimentale Mensch, der sagt, oh, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut ging, ich dachte, du dienst alles umsonst, Gott. Ich lebe umsonst, ich bete umsonst, ich mache alles umsonst. Bis dass ich ging ins Heiligtum. Weißt du, du siehst den Unterschied noch nicht. Und du wirst wahrscheinlich zu Erdenzeiten manchmal den Unterschied nicht erkennen und wirst dich täuschen und wirst enttäuscht sein. Aber wenn es nachher um das Heiligtum geht, wenn es nachher um die ganze Sache geht, um die Entscheidung geht, du wirst merken, es ist ein Unterschied. Und wo sind die Gottlosen? Die sind wie Spreu. Sie sind nicht mehr da. Wo sind sie geblieben alle? Die waren noch gestern so stark und so groß und so mächtig und so gewaltig. Wo sind sie geblieben? Schau nicht auf die Gottlosen, wie es ihnen jetzt geht. Orientiere dich nicht auf das Zeitliche, auf das Materielle, Vergängliche und Sichtbare. Und preise nicht die Übermütigen, die sagen, guck mal an, wir schaffen das. Wo sind sie? Wo sind all die Gottlosen? Denke, Gott führt Buch. Er ist ein guter Buchhalter. Jesaja 43, 13 bis 16. Gott hat alles in seine Hand gezeichnet, aufgeschrieben. Er braucht kein Buch, alles steht in seiner Hand. Er schreibt alles in seiner Hand. So wie eine Mutter ihr Kind nicht vergessen kann, sollte Gott uns vergessen können? Kann er nicht. Gott schreibt alles sehr genau auf, es entgeht ihm nichts. Er sieht sogar das Verborgene. Und er sagt, mein ist die Rache. In Maleachi Kapitel 13, Vers 13 bis, Maleachi 3, Vers 13 bis 21. Was für ein Unterschied besteht zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Das kannst du nachlesen in diesem Abschnitt. Eine kleine Geschichte. George Smith, ein Missionar der Herrnhuter Brüdergemeinde. Sein ganzes Leben lang hat er den Wunsch gehabt, als Missionar nach Afrika zu gehen. Und alles war so auf das Ziel ausgerichtet. Ich will Missionar in Afrika sein, George Smith. Und endlich war es seine Vorbereitungen für Afrika beendet und er konnte gehen. Und er freute sich, jetzt wird endlich mal meine Berufung wahr. George Smith war nur einige Monate im Land, dann war ein Regierungsumsturz dort in Afrika. Man vertrieb ihn. Nur ein einziger Mensch kam dort zum Glauben, eine alte Frau, und die blieb zurück. George Smith starb in jungen Jahren. Bis zu seinem Todestag betete er immer jeden Tag für Afrika, weil er Afrika so ins Herz geschlossen hatte. Man stelle sich vor, er hat sein ganzes Leben verbracht damit, sich auf den Dienst vorzubereiten. Dann war er dort nur ein paar Monate, muss das Land verlassen, kommt nicht mehr rein nach Afrika und stirbt sehr jung. Aber 100 Jahre später war der Same aufgegangen, denn in das Herz der alten Frau gelegt worden ist der Same, das Wort Gottes, der Glaube an Gott. Und nach 100 Jahren hat die Gemeinde dort einen Gottesdienst gehabt und es waren 13.000 Gläubige zusammen. Es ist nicht umsonst, es sieht vielleicht umsonst aus, alles vergeblich. Weißt du, wir sehen immer nur das, was an der Oberfläche ist. Wir haben auch das Gefühl, Paulus, Galater 4, Vers 11, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Weißt du, es sah auch aus, was hat Paulus zurückgelassen? Glaubt doch nicht, dass Paulus der große Evangelist und große Missionar und der große Prediger war. Da ein Klecks und da ein Klacks und da ein paar Hanseln und dort ein paar Hanseln und da ein paar Gläubige und dort und so weiter. Weißt du, er hat nicht große Gemeinden zurückgelassen. In manchen Gemeinden waren er nur 3 Tage und in manchen Orten nicht länger als 3 Tage. Und er denkt, der Mensch, ich habe vielleicht vergeblich gearbeitet. Weißt du, was kommt nachher, wenn wir weg sind? Wenn ich nicht mehr da bin, sagt Paulus. Der Prophet Elia, ich habe umsonst geeifert. Auf dem Karmel Feuer vom Himmel geholt und so viel gearbeitet. Es ist genug, Herr, nimm meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Jesaja dachte genauso dumm. Und wir denken manchmal auch als Kinder Gottes, so dumm ist es umsonst. Es ist vergeblich. Ich habe eingeladen, gebetet, gesegnet, gegeben, unterstützt. Jesaja, ich dachte, ich arbeite vergeblich und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Jesaja 49, Vers 3. Und dann ergreift er die Worte, Jesus greift diese Worte auf, auch der Herr Jesus, dem ging es auch nicht besser. Guck mal, wie viel 3 Jahre hat der Sohn des lebendigen Gottes auf dieser Erde gewirkt, wie viele Männchen hat er da gerettet, speist 5.000, 4.000 und predigt, heilt Hunderte und Tausende womöglich, Bücher können es nicht fassen, was er alles getan hat. Und was bleibt bei ihm unterm Strich übrig? Der steht da und weint über Jerusalem, Matthäus 23. Jerusalem, Jerusalem, und bezieht sich auf die Worte von Jesaja. Die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Selbst der Herr Jesus muss erleben einen Unterschied. Nix. Wenn du das Leben Jesu ehrlich betrachtest, das Erdenleben Jesu, ist Quatsch. Unsinn. Was ist dabei rausgekommen? 12 Fischer, die selbst sogar Feiglinge sind, Verräter, ein Verleugner dabei, ein Zweifler dabei. Und sie zweifelten alle. Du siehst, was ist dabei rausgekommen? Aber der Mensch sieht, was vor Augen ist, und Gott sieht das Herz. Denn Jesus hat nicht für die Erde gearbeitet, sondern für den Himmel. Jesus hat nicht für die Erde gelebt, sondern für den Himmel. Und das ist der Unterschied zwischen Kindern Gottes und Gottlosen. Die Gottlosen leben nur für diese Erde. Kinder Gottes leben für das Jenseits, für die Ewigkeit, für den Himmel. Für die unsichtbare Welt, für geistliche Regionen. Das ist der Unterschied. Und guck mal, der Herr Jesus hat kein Buch geschrieben, kein Lied komponiert und keine Predigt richtig aufgenotiert und so weiter. Wie viel Predigt, wie viele Gebäude sind im Namen des Herrn gebaut worden, wie viele Krankenhäuser sind im Namen des Herrn gebaut. Was ist nachher, nachdem er nicht mehr da war, entstanden? So, vergeblich manchmal. David Livingstone war einer der hervorragenden Missionare, einer der großen Missionare für mich. Ich war sehr begeistert und bin immer noch von David Livingstone begeistert. Habe sein Grab oder sein Grab besucht in Westminster Abbey in Großbritannien. Dort liegt nur sein Körper, sein Herz ist in Afrika begraben. Das war sein Wunsch, dass sein Herz in Afrika bleibt. Und David Livingstone, durch seine Hingabe hat er das afrikanische Kontinent für das Evangelium erschlossen. Und dann nach 23 Jahren harter Arbeit überfiel ihn plötzlich Zweifel. Habe ich alles richtig gemacht? Habe ich alles recht gemacht? Und zweifelt an der Qualität seiner Arbeit. Und sein Biograf schreibt über ihn und Worte von David Livingstone. Alles, was ich tat, hat nur den afrikanischen Sklavenhandel gefördert. David Livingstone. Ich habe Tor und Tür, nicht nur für das Evangelium, sondern für den afrikanischen Sklavenhandel geöffnet. Meine Arbeit ist umsonst gewesen. Statt Freude habe ich Leid gesät. Oder sehe ich Leid und statt Freiheit Menschenhandel und ein trauriges Schicksal vieler Unschuldiger. Das hat er noch mit seinen Augen gesehen. Er hat Afrika erschlossen, aber für die Kommerzleute. Die sind dann hingestürzt. Und deshalb, wir schimpfen einmal und sagen, die Missionare haben Unglück gebracht. Quatsch! Die Missionare haben nicht Unglück gebracht. Weißt du, die Missionare sind vorgedrungen in Gebiete. Und dann kam der Kommerz, dann kam die Wirtschaft, dann kamen die Mafiosis. Und die haben ausgebeutet, sodass David Livingstone an den Erfolg seiner Arbeit zweifelte. Er wollte Afrika für Gott erschließen und nicht für die Banditen, die dann als Sklaven die Leute vertreiben und dann nach Amerika transportieren auf den Baumwollplantagen. Und scheint manchmal, es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Aber der Tag wird kommen, Halleluja, wo wir ernten werden ohne aufhören. Ich habe euch gestern erzählt und ich lese zurzeit Gilgamesch-Epos, das ist die alte Geschichte von der Sinnflut, nur von der babylonischen Sicht aus in den Tontafeln, die man entdeckt hat. Und dann heißt unter anderem, das gefällt mir so gut, da heißt es, und zu unserer Zeit, also noch vor der Sinnflut, hat man einmal gesät und 40 Jahre geerntet. Oh, ist das nicht fantastisch? Einmal gesät und 40 Jahre geerntet. Ich möchte diese Epos ein bisschen umschreiben heute für mich persönlich. Und weißt du, wenn wir sehen, dann werden wir in der Ewigkeit ohne Aufhören ernten, heißt es in der Bibel. Nicht nur 40 Jahre, sondern wir werden ohne Aufhören ernten. Einmal gesät und ohne Aufhören zu ernten. Was kriege ich dafür, haben die Jünger Jesu gefragt. Was wird uns dafür? Und so weiter. Du hast irgendwo etwas Gutes getan, eine gute Tat. Ich sag dir, Gott hat diese zwei Kerle, die dir deinen Reifen repariert haben, die wissen gar nicht, was sie getan haben. Die haben ein Kind Gottes gedient. Und das wird im Himmel ihnen angerechnet. Es wird in ihnen angerechnet, in der Ewigkeit. Eine gute Tat und sie ernten immer. Sie werden immer ohne Aufhören ernten. Einmal etwas Gutes getan und dann ewig ernten. Und dann immer und ewig genießen und immer und ewig Nutzen haben. Einmal sehen. Deshalb, Geschwister, ich möchte euch Mut machen, fangt an zu sehen. Nicht nur 40 Jahre, auch das ist schon gewaltig, aber für immer und ewig. Sie werden ohne Aufhören ernten. Jesus sagt, mein Lohn kommt mit mir. Eine Welt, eine Seele zum Heiland zu bringen und dann ewig ernten. Und immer wieder, weißt du, da gibt es Zeugnis, durch den Pastor Matthäus in Berlin habe ich mich bekehrt. Halleluja! Und das immer, das hörst du Tag und Nacht, musst es vorstellen, ohne diesen Dank, ohne aufhören zu ernten. Du hast einem Menschen gedient, jemand ermutigt, jemand auf die Beine gebracht, jemand eine Hilfe gegeben für 5 Minuten. Denk dran, der hat mir geholfen. Immer wieder, kommt wieder vorbei. Denk dran, der hat mir geholfen. Denk dran. Das wird es in der Ewigkeit sein. Weißt du, wir werden ernten ohne Aufhören. Da gehst du diese Flaniermeile oder diese Prachtstraße und dann ständig, denk dran, der hat mich aus der Hölle geholt. Denk dran, der hat mich geheilt. Denk dran. Der hat mir was gegeben. Der hat mir die Tore zum Himmel geöffnet. Der hat mir Liebe gezeigt. Zum ersten Mal habe ich in meinem Leben Liebe erlebt. Denk dran. Ewig, du wirst immer ohne Aufhören ernten. So wie eine Schallplatte, die immer sich wiederholt, einen Kratzer hat und immer wieder von vorne anfängt. Und auch umgekehrt wird es so sein. Und ich warne euch. Leute, ich kann euch nur warnen. Tun müsst ihr selber. Warnen, ich kann euch warnen. Also was wir sehen, wir werden immer ernten. Das ewige Gesetz, das wird nicht aufhören und es wird bleiben. Wenn du einmal jemand verletzt hast, wirst du ohne Aufhören immer hören. Der hat mich geschlagen. Aus der Hölle wird es klingen. Der hat mich verletzt. Du hast jemanden beleidigt und du wirst ewig davon ernten. Du hast jemanden was geraubt, weggenommen, du wirst ewig davon ernten. Du hast jemanden getötet, du wirst ohne Aufhören ernten. Der hat mich umgebracht, der hat mich abgetrieben und die und so weiter. Und der hat mir Schaden zugefügt, immer wieder die. Du hast einmal jemanden was verweigert und du wirst ernten ohne Aufhören. Das ist auch die Wahrheit. Weißt du, sowohl auf der Seite als auch auf der Seite. Der hat mich verführt. Deshalb bin ich hier, der hat mich falsch beraten. Jesus sagt, wer diesem einer meiner Geringsten etwas Böses tut oder Ärgernis gibt, dem wäre besser, der wäre gar nicht geboren. Oder am besten, man sollte ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn ins Meer versenken. Der Mensch ist ein Wesen, hat Luther einmal gesagt, um den sich Gott und der Teufel streiten. Ein Wesen, um den Gott und der Teufel streiten. Bücher werden aufgetan, steht in der Bibel. Also, es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Wo stehst du jetzt geistlich? Wo bist du jetzt? Auf welcher Seite? Diese oder jene Seite? Bist du für den Segen oder ist der Segen gegen dich? In 1. Mose 22, 1, das geht um Abraham nach dieser Geschichte. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und dann sagte Gott zu Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Das war in der Sache mit der Opferung von Isaac und etc. Ich bin dein großer Lohn. Die Opfer sind nicht umsonst, die du für Gott bringst. Gott entschädigt dich. Also es ist ein Unterschied, ob einer Gott dient oder Gott nicht dient. Der Unterschied wird sein, die Entschädigung, die du von Gott bekommst. Nicht von Menschen. Den Dank, den du von Gott bekommst. Er entschädigt dich mit Glück und Zufriedenheit. Dieser allmächtige Gott entschädigt dich mit Erlösung, mit Vergebung der Sünden, mit ja, Frieden und Freude und so weiter. Und du wirst nach der Bibel, und das ist diese Entschädigung, die Gott dir gibt, ich habe nicht die Zeit dazu, wir können bis morgen früh darüber predigen, und du wirst die gewisse Gnade Davids empfangen. Überleg einmal, was diese gewisse Gnade Davids ist. David war ein Lump. In aller Liebe, ich mag ihn. Aber der war ein Lump. Clever und alles. Aber Gott sagt, die gewisse Gnade Davids wirst du bekommen. Das ist die Entschädigung. Hast nicht verdient. David hat es auch nicht verdient, dass er genommen wurde. Der jüngste von 8 Kindern, der kleinste, der geringste, der schwächste, den hat Gott genommen. Du empfängst die Gnade Gottes. Weißt du, wenn du sagst, der Herr ist mein Hirte, ich liebe den Herrn. Oh Herr, auch wenn ich der Achte bin, spielt jetzt keine Rolle. Ich liebe den Herrn, ich diene dem Herrn. Du bekommst die Gnaden Davids. Wenn du Gott liebst. Und das ist der Unterschied. Und plötzlich wirst du, die können alle beschließen, was sie wollen, die können alle machen, was sie wollen. Plötzlich kommt ein Junge gesprungen und sagt, du musst auch kommen, David. Die kommen nicht zurecht da. Und dann kommt David durch die Tür und da sagt der Heilige Geist plötzlich, das ist der König. Das ist euer neuer König. Und Samuel salbt ihn sofort. Weißt du, Gott macht einen Unterschied. Die Menschen können sagen, der Größte, der ist. Der Zweite wenigstens dann. Der Dritte, der Vierte, Fünfte, Sechste. Alle sind nichts. Gott macht den Unterschied. Gott sieht das Herz des jungen Davids und du erlebst diese gewissen Gnaden Davids. Gott sieht das Herz an. Und was von bei mir heißt in meiner Bibel, ich weiß nicht, wie es in der hebräischen Bibel steht, Samuel, aber in meiner Bibel heißt ein schöner, bräunlicher Junge. Wahrscheinlich hat er Locken gehabt. Ein schöner, bräunlicher Junge. Diese gewissen Gnaden Davids, der ist unter der Sonne Gottes gereift. Dieser junge David, dieser gewissen Gnaden David. Gott macht den Unterschied und plötzlich ist er König. Und der hat die ganze Zeit nur die Harfe gespielt, Gott gelobt und gepriesen. Wer Gott wirklich vertraut, der erlebt Vorteile und Vorzüge jeder Art. Gott macht den Unterschied. Gott macht den Unterschied. Und du wirst sehen, in deinem Leben, wenn du Gott vertraust, hast du immer ein Happy End. Hat deine Geschichte, deine Lebensgeschichte ein Happy End. Es ist ein Unterschied. Jetzt sieht man das gar nicht an. Du bist so klein und schwach und gebrechlich und ängstigst dich und so weiter. Und dann kommt die Stunde deiner großen Wiedergeburt, kommt plötzlich auf den Thron. Noch ganz schnell eine andere ein Beispiel. Weißt du, jetzt trägst du statt der richtigen Krone eine Dornenkrone. Und ich habe eines festgestellt, die Dornenkrone ist nur eine Attrappe für die goldene Krone, die du eines tragen sollst. Weißt du, Gott probiert, passt die dir? Was für Format. Also das ist die Dornenkrone, die du heute aufgesetzt bekommst. Und deshalb schüttle die Dornenkrone nicht runter, sondern sag, danke Gott für die Krone. Das ist so, wenn man so Ringe, früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, also bei uns, dann haben wir so ein Papierstück gekriegt und dann konnte man durchstecken und konnte man hinschreiben, die Größe sowieso vom Fingerring. Und dann hat man das geliefert gekriegt. So und so weiter. Genauso ist mit der Dornenkrone. Gott probiert dir jetzt mit, dich messen mit der Dornenkrone, ob du sie tragen kannst, wie groß, wie breit es ist oder passt es ist. Nicht, dass es vom Kopf runterrutscht nachher, wenn du ein bisschen schlenkerst. Nein. Und später, wenn du bei ihm ankommst, kriegst du die goldene Krone mit Perlen verziert. Und ich sage extra mit Perlen. Im Tempel, im alttestamentlichen Tempel gab es keine Perlen. Findest keine einzige Perle. Findest Edelsteine, findest Gold und den ganzen Klimbim. Aber im neuen Jerusalem, Perlentore, Perlen. Und weißt du, wie Perlen gereift sind? Perlen durch eine Verletzung. Weißt du, da plötzlich diese Muschel, die schützt und so weiter. So entsteht Perlen. Und die Tore des neuen Jerusalem sind Perlentore. Die Fundamente sind Perlen. Denk drüber nach. Es ist ein Unterschied. Ein Unterschied. Ein großer Unterschied. Das ist der Josef. Ich will ganz schnell und kurz machen. Dieser Josef. Psalm 105, da erblickte er in ihnen jemand voraus. Josef wurde als Sklave verkauft. Psalm 105. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln. Ein eiserner Ring umschloss seinen Hals. Weißt du, das ist alles so Abmaße nehmen. Weißt du, wie beim Schneider, Maßanzug. Eisenketten und Eisen. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln. Ein eiserner Ring umschloss seinen Hals. Bis dann seine Voraussage sich erfüllte und das Wort des Herrn seine Unschuld erwies. Und das ist die Situation, in der jedes Kind Gottes steckt und steht. Gott hat dich für den Thron bestimmt. Und jetzt wirst du zubereitet für die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt wird Maß genommen, Handfesseln, Fußfesseln, Dornenkrone und all dieses drumherum. Und Josefs Traum erfüllte sich, anders als er gedacht und sich vorgestellt hat oder vielleicht selbst geplant hat und sogar die Brüder gedacht hätten. Weißt du, Gott macht einen Unterschied. Wenn er einen erwählt, da können Leute sich abstrampeln, können Leute schimpfen, können Leute fluchen, können Leute einen verkaufen, können die Leute in die Pfanne hauen, die können alles machen mit diesem guten Mann. Der kommt auf den Thron. Und dieser Josef war im Gefängnis, wurde davongejagt wieder ins Gefängnis und vergessen im Gefängnis. Aber Gott kommt zum Ziel, weil er eine Berufung hat. Und weißt du, Gott kommt mit seinen Berufen ans Ziel. Es ist ein Unterschied, der Gott dient und der Gott nicht dient. Gott will seine Pläne mit dir wahr machen, die er hat. Seine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides, sondern er hat das Beste im Auge, das Optimale. Und deshalb sagt er, ich will mal probieren, wie wird es mit ihm gehen? Und wie wird er das sich herausmachen, wird er sich bewähren? Und dann bringt er die Sache ans Licht, wenn es die Zeit da ist, der Beförderung. Dann lässt er alles andere liegen und bringt dich an den Posten, wo er dich haben möchte. Und daran sollt ihr erkennen, dass der Herr zwischen Ägypten und euch, Israeliten, genau unterscheidet. Durch das Handeln Gottes. Durch die Erziehungsart und Weise, wie Gott einen erzieht. Weißt du, die meisten denken nur Segen. Oh, weißt du, ich habe genug Geld, ich kann meine Miete bezahlen, ich habe genug einzukaufen und ich kann Urlaub machen dreimal im Jahr und ich kann dies und ich kann das und ich kann mir alles leisten, jeden Tag neue Kleider. Das ist der Segen Gottes. Nein, der Segen Gottes wirkt sich in der Art und Weise der Ausbildung, der Erziehung, der Qualifikation und der Bewährung, wie du dann da rauskommst und wie du dann nachher am Schluss der ganzen Geschichte stehst. Das ist der Unterschied. Den Unterschied siehst du am Anfang nicht. Am Anfang deines Glaubenslebens siehst du nicht den Unterschied. Auch in der Mitte des Lebens siehst du den Unterschied nicht. Und auch nicht einmal am Ende oder kaum am Ende deines Lebens siehst du den Unterschied. Manchmal heißt es in der Bibel, schaue dir Ende an. Weißt du, da ist manchmal auch nicht viel zu sehen. Aber erst, wenn du nachher ins Heiligtum kommst, wenn es nachher drauf ankommt. Und weißt du, was für ein Augenblick sein wird? Es werden Bücher aufgetan. Und wessen Name nicht im Buch des Lebens steht, du weißt, wo der da hinkommt, in der Gottesferne. Wichtig ist, dass Gott dich kennt, dass Gott dich erkannt hat. Und du wirst dann von Gott geadelt, von Gott geehrt, von Gott auf den Thron gesetzt. Gott belohnt die Treue im Kleinen und entschädigt uns mit seiner Herrlichkeit. Und in meiner Bibel heißt es, die treuen Knechte bekamen das Doppelte. Gott belohnt die Seinen immer noch zusätzlich obendrauf, noch Schlagsahne. Was für ein Unterschied war zwischen Josef und seinen Brüdern oder David und den anderen. Was für ein Unterschied, muss vorstellen, der Josef, der bei mir als Sklave gedient hat, ist plötzlich auf dem Thron. Potiphar war immer noch der Mundschenk und Hauptdiener des Dings. Das muss er schön dem Josef dienen und lieb sein. Josef hat sich nicht gerecht an Potiphar und auch an seine Frau. Die hat er auch nicht ihm weggenommen. Hätte ja ohne weiteres wegnehmen können jetzt, diese Hexe da. Nein, gar nichts. Der hat ihn gelassen. Potiphar, sei glücklich mit deiner Frau. Genieß das Leben. Vielleicht hat er in Urlaub ihn geschickt und ein Schloss noch gebaut. Aber du siehst plötzlich, der, dem er Sklave war, was für eine Wende, was für eine Umkehrung. Plötzlich ist der oben ein Topmann und der muss dem Becher reichen. Oder dieser Mundschenk, der ihn vergessen hat. Den er vergessen hat, ist plötzlich Boss für ganz Ägypten. Du siehst also, was für ein Unterschied. Es kommt alles raus. Das, was hier drin ist, kommt raus. Kann nicht verborgen bleiben. Der Herr sorgt, dass es freigeschaufelt wird, dass es freigelegt wird. Gott macht den Unterschied, nicht du und ich. Der Unterschied kannst nicht du machen. Du kannst dich anstrengen, du kannst keine Elle deinem Leben zufügen, heißt es mal. Das, was du bist, das bist du. Aber Gott macht den Unterschied. Und wichtig ist, dass der Herr daran arbeitet und diesen Unterschied an deinem Leben vollbringt. Er hat das letzte Wort. Er hat das Sagen. Und er ist der, der sagt, jetzt du, treuer Knecht, jetzt du hast es verdient. Jetzt du bist würdig. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt will ich dich segnen. Und ich will jetzt mal all die anderen blamieren, die dich abgelehnt haben, die dich gehasst haben, die mit dir nichts zu tun haben wollen. Weißt du, und ich sage dir eines, und das wird der starke Moment sein, wo Gott den Unterschied macht. Psalm 23, weißt du, da kannst du beten vorne und hinten und da steckt immer noch was drin. Und im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Weißt du, da wird der Moment kommen, da sitzen deine Feinde und du sitzt dann ganz schön vor deine Feinde. Alle deine Feinde, lass mal deine Feinde, zählen wir sie alle zusammen, wie viel du hast. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass sie Feinde haben. Die denken, ich bin so ein braver Mensch. Wie viel Neider, wie viel Eifersüchtler hast du in deiner Umgebung? Denk nur drüber nach und so weiter. Und dann, wenn du treu bist und dich richtig benimmst und auf der Weide bleibst, ob die jetzt feiern oder nicht feiern, ich hüte die Schafe meines Vaters. Ich diene Gott treu. Da hat Gott mich hingestellt und da werde ich brav Gott dienen. Und dann kommt der Augenblick, wo der Herr salbt. Und der David kommt ganz unschuldig von der Weide zurück und er weiß gar nicht, was da passiert. Dein Vater hat dich gerufen. Der kommt. Und plötzlich der Samuel schüttet das ganze Öl und die Brüder des Arten haben Mund und Ohren nicht mehr zugekriegt. Was der? Also von dem hätten wir nicht erwartet, der Achte. Aber der Achte hat Achtung bei Gott. Und das ist wichtig, dass du Achtung bei Gott hast. Der Achte, der ist es. Der ist es. Der soll König werden. Und ich, wenn ich so die Bibel aufmerksam lese, seine Brüder haben ihm nicht gedient. Nur die weiteren Neffen, Verwandten. Die Brüder, nee. Ich hätte König sein sollen. Ich, der Erstgeborene. Oder wenigstens der Zweitgeborene schon. Aber nein, der Letzte. Und du siehst im Angesicht der Brüder, der Feinde, salbt Gott das Haupt seiner Kinder. Gott will dein Haupt salben. Heute Abend, heute Morgen sollst du gesegnet werden. Und Gott will einen Unterschied machen. Er ist es. Weißt du, Gott sucht sich seine Leute aus. Ich kann niemand aussuchen. Mach das und mach dies, das macht er. Er ist es, der den Unterschied macht. Und ich habe manchmal gedacht, jetzt der könnte das machen. Wir haben in Heilbronn mal einen Ältestenwahl gemacht. Weißt du, die Leute wollen plötzlich Älteste machen und die wussten gar nicht, was Älteste sind, richtig. Ich habe schon mal eine Bibelstunde gemacht über Älteste und so weiter. Gut, wenn ihr wollt, machen wir das. Und dann habe ich so ein paar Leute ausgesucht, so der und der können es machen, ein Geschäftsmann und sonst diese und so weiter, gut gestandene Leute. Und da war ein alter Bruder. Und keiner wollte den haben als Ältesten. Und der alte Bruder. Und was ist passiert? Sie haben gewählt. Weißt du, ich halte nichts von Demokratie. Vergiss es. Vergiss, Demokratie ist für mich Macht von unten, ist nicht Gottes Macht. Und funktioniert auch nicht. Ich glaube an Theokratie, Gottesherrschaft. Und Gott macht den Unterschied. Nicht Demokratie. Die sind gut. Weißt du, das, was die Massenmedien sagen und erzählen, das ist alles Quatsch.
Das ist Demokratie, Macht von unten, geistige Demokratie und so weiter. Das ist alles Unsinn. Die Medien haben keine Erkenntnis, keine Erleuchtung und gar nichts. Haben sie nichts. Keine Offenbarung. Und das findet die Wahl. Und wer wird Ältester? Der Bruder. Und weißt du, ich bin Gott dankbar, dass der geworden ist und nicht die anderen. Weißt du was? Diese ganze Mannschaft, die ich glaubte, die Leute glaubten, das wären Älteste, die standen später beim Gericht. Einer hat den anderen reingelegt, Konkurs gebracht und Not bereitet und die waren beim Gericht und mussten klagen. Weißt du, ich musste sogar so weit gehen, dass ich sie alle vom Abendmahl ausschloss. Ich habe gesagt, Geschwister, ihr könnt nicht, solange ihr beim Gericht seid, miteinander klagen. In der Bibel heißt es, man soll nicht gegeneinander klagen. Die waren alle. Der Einzige, der nicht beim Gericht war, war dieser alte Bruder. Gott weiß. Und deshalb, wir sollten nicht nach dem, was Augen sehen, was Menschen beurteilen. Der hat Geld, der hat Bildung, der hat guten Leumund, der hat große, der ist intelligent und wissen nicht, wie doof sie sind. Verstehst du? Und so weiter. Der ist es. Nein, Gott erwählt sich seine Leute. Gott ist, was Geschichte macht. Und guck mal, mit wie vielen und mit welchen Leuten Gott Geschichte gemacht hat. Ich hätte es nicht Geschichte damit geschafft. Und er hat Bücher vollgeschrieben mit Leuten, die nichts sind und die nicht sein wollten. Und selbst Leute, ich denke an Buddha oder ich denke Franz von Assisi und so weiter, die haben alles verschenkt. Und mit denen hat er Geschichte gemacht und Revolution und so weiter gemacht und Welt verändert. Wollen wir nichts, brauchen wir nichts, ich will arm sein. Ich sage es nur. Gott kennt seine Leute. Bist du bereit, sich auf die Seite Gottes zu stellen? Herr, wie siehst du mich? Weißt du, du solltest vielleicht ein Gebet sprechen. Herr, was denkst du über mich? Möchtest du herausfinden, was Gott über dich denkt? Nicht, was der Bruder, der Pastor, die Ältesten oder die Diener in der Gemeinde denken, sondern was denkt Gott über mich? Nicht, was deine Lehrer über dich denken, sondern was denkt Gott über dich? Zuchtmeister ist eine ganze Menge, aber Väter, hast du wenig. Was denkt der himmlische Vater über dich? Lass uns aufstehen. Und lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns fragen, Herr, hilf mir herauszufinden, was denkst du über mein Leben? Wie siehst du mich? Herr, und ich möchte, dass du mich mit deinen Augen siehst. Mit den Augen des Friedens, der Liebe, der Gnade, der Güte, des Erbarmens. Und Gott macht den Unterschied. Und ich sehe Geschwister, die sind frustriert, wenn sie sehen ihre Nachbarn. Du kannst kaum durchkommen mit Essen und Trinken, aber die machen alles Mögliche. Die kaufen sich neue Autos, die kaufen sich neue Möbel, neue Teppiche, die machen alles neu. Und du, liebe arme Seele, du wohnst schon seit 20 Jahren auf demselben Teppich und kommst nicht runter. Und du steckst in eine Situation, wo du sagst, oh Gott, wenn das Leben nur vorüber wäre. Ich kenne. Weißt du, ich weiß, wovon ich rede. In der Seelsorge erlebe ich Menschen, die sagen, ach, weißt du, das Leben ist für mich nicht lebenswert. Ich habe keine richtige Freude mehr. Und es kann sein, du hast jetzt wirklich keine Freude. Du bist frustriert, bist enttäuscht von dem, was du alles so siehst, was deine Augen gesehen haben. Weißt du, glücklich sind die Menschen, die keine Augen haben. Die sehen wenigstens nicht. Aber du siehst, die anderen haben es und dir wird es nicht gegönnt. Und du darfst da nicht daran teilhaben. Verstehst du? Oder das ist dir vorenthalten. Oder was es auch immer ist. Verstehst du? Und du sagst, oh Gott, guck mal, und ich liebe dich, ich tue Gutes, ich bete, ich singe, ich lese die Bibel, ich gehe in die Gemeinde und ich bin treu. Herr, und ich stehe zu dir. Und was passiert mir? Was krieg ich dafür? Noch Schläge kriegst du dafür. Verleumdet wirst du, kritisiert wirst du. Du wirst schlecht angeguckt, du wirst beleidigt, du wirst verstoßen so. Naja, guck mal, bet, Bruder, bet, Schwester. Weißt du, du erlebst nur Ablehnung, Ablehnung, aber ich sag dir, Gott macht den Unterschied. Und zu dir kommt plötzlich der Prophet Elia und du wirst versorgt wie diese Witwe in Sarepta. Und plötzlich erlebst du das göttliche Wunder. Plötzlich findet Gott die Witwe, die wirklich glaubt und die wirklich zu Gott steht. Gott kennt die Seinen und Gott weiß, wo er dir und dort, wo er jemand hinschicken kann und wo du jemand versorgen kannst und dabei selbst sogar noch versorgt wirst. Du wirst verblüfft sein. Gott kennt den Unterschied. Ich kenn's nicht, will auch gar nicht wissen. Weißt du, wenn du viel weißt, hast du nur viel Ärger. Hast viel Ärger, viel Plage. Je weniger du weißt, desto glücklicher kannst du leben. Vater im Himmel, ich danke dir. Könnt ihr vielleicht an die Musik gehen? Vater im Himmel, ich danke dir. Und ich will dich loben und preisen für heute
Morgen und ich danke, dass du Menschen berührst in ihrer Trübsal, in ihrem Leid. Du kennst deine Kinder, Herr, du kennst dein Volk und du siehst, wo wir als Kinder Gottes stehen heute Morgen. Herr, begegne uns. Halleluja, Halleluja. Gott will dir begegnen. Herr, segne mich. Bete heute. Herr, erkenne mich. Herr, schau, wie ich wandle, wie ich lebe. Ich möchte dir gefallen, Herr. Und ich möchte nicht den Menschen gefallen, ich möchte dir gefallen, allmächtiger Gott. Bruder Samuel, kannst du hier nach vorne kommen? Bruder Samuel wird für uns beten und mit uns beten. Und ich möchte euch einladen, wenn du Gebet hast, komm nach vorne zum Gebet. Halleluja, Halleluja.